Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin ist ehemalige Leistungssportlerin. Sie wurde 2010 deutsche Meisterin im Halbmarathon und konnte mehrfach in der U23 auf den 5 und 10 Kilometer Distanzen den deutschen Meistertitel für sich entscheiden. Zuletzt gewann sie 2024 den Wings for Life World Run in München mit einer erreichten Strecke von 50,8 Kilometern. Heute ist sie zweifache Mama und arbeitet als Laufcoach, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Für sie ist die Bewegung die Grundlage unseres Seins. Basierend auf ihren eigenen Erfahrungen aus dem Spitzensport, einem Studium der Sportwissenschaften und der Ernährungsausbildung arbeitet sie mit ihren Klienten zielgerichtet und individuell. Es gibt immer mehrere Bausteine zu beachten. Dabei spielt auch die mentale Komponente eine wichtige Rolle. Zum Beispiel die richtige Einstellung auf das Training, Wettkämpfe oder andere Herausforderungen im Beruf und Alltag. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Inga-Lena Schönburg-Heuk.
Danke, Kaya. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Wie geht's dir denn und wo bist du gerade?
Ich bin zu Hause bei mir in Bamberg. Es ist ein schöner Frühlingstag und mir geht's super. Ich freue mich, dass wir heute mal so ein wichtiges Thema angehen, dass wir ja viele auch mit diesem Mentalthema auch nochmal ein bisschen anders abholen können. Von daher geht's mir einmal besser. Freue mich, danke.
Sehr schön. Ich merke schon, dass der Einfluss des Wetters auf die Stimmung. Frühjahr bei dir, gefühlt Winter noch bei mir in Garmisch mit Schnee auf den Bergen und 5 Grad. Habe ich in deiner Vita irgendwas vergessen, was noch wichtig wäre oder verwechselt? Manchmal passiert es ja bei der Recherche.
Ich glaube, du hast das ziemlich gut abgeholt, genau. Ich glaube, wie wir Sportler immer so sind, sehr vielseitige Vergangenheit und eine Kombination eben aus dem Leistungssport mit dem Studium, mit der Ausbildung, das war für mich auch immer wichtig und bin heute total dankbar dafür, auch wenn ich früher manchmal auch so meine Struggles mit dem ganzen Weg so hatte, wie es ganz normal ist wahrscheinlich, aber wenn man jetzt so zurückblickt, was ja auch immer auch schön und wichtig ist, muss ich sagen, haben sich doch viele Dinge auch zufällig zum Guten gewendet und so entwickelt, wie sie sein sollten und bin sehr dankbar über den Weg.
Manchmal fügt sich eben alles. Und ich glaube, das Schöne ist ja auch bei dir, dass du weiterhin im Sport arbeiten kannst. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man einen Sport einen so lange begleitet hat, irgendwie auch eine schöne Sache. War das immer klar, dass du Sportwissenschaften auch studierst? Oder gab es da mal irgendwie so einen anderen Weg, Jura oder Medizin? Oder?
Tatsächlich nein. Also ich wollte schon immer irgendwie Sportlerin werden und das Ganze auch dann kombiniert, ja, irgendwo mit einer Ausbildung. Ich wollte tatsächlich auch mal Medizin studieren oder auch Physiotherapeutin werden, weil mich das Thema Körper, auch diese ganze Orthopädie dahinter auch total interessiert hat, schon als Kind. Und ja, trotz alledem eben wusste ich noch nie so ganz, wusste man trotzdem nie, wo man mal enden würde. Und auch da rückblickend kann man echt sagen, das ist ein Geschenk, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und ich sehe das jetzt auch im Alltag jeden Tag wieder als Selbstständige und eben gleichzeitig mit zwei Kindern. Wie man eben doch ziemlich viele Bälle so in der Luft hat, aber das Ganze eben immer mit so einer wahnsinnigen Überzeugung und auch innerer Energie irgendwie umsetzen kann. Und das gibt mir sehr viel, ja, sehr viel Leichtigkeit und gleichzeitig auch sehr viel Dankbarkeit eben, dass ich so arbeiten darf. Das ist wirklich ein großes Geschenk und alles andere als normal.
So lassen sich die Bälle, glaube ich, auch leichter jonglieren.
Genau so ist es. Ja, total. Aber da sind wir eigentlich schon wieder mitten im Thema, gell? Immer dann, absolut. Wenn man mit Leichtigkeit und einem guten Gefühl an Dinge rangeht, dann ist vieles sehr viel leichter umzusetzen. Absolut.
Du beschreibst gerade schon die Leichtigkeit und ich frage ja immer am Anfang der Sport im Kopf folgen meine Gäste, ob sie sich selbst beschreiben können. Einmal privat, wird jetzt bei dir wahrscheinlich Überschneidungen geben. Manchmal trennt sich's total privat und beruflich oder als Spitzensportler, Sportlerin. Manchmal gibt es auch Ähnlichkeiten oder Überschneidungen. Wie ist das bei dir? Wie würdest du dich jetzt privat beschreiben und wie würdest du dich beruflich beschreiben?
Also privat würde ich sagen, ich bin sehr spontan, immer super flexibel und für alles zu haben. Bin immer quirlig und irgendwie sportlich agil unterwegs wahrscheinlich und brauche immer viel ja, viele Pläne, mag gerne unterwegs sein und ja, reist da gerne auch alle immer mit. Und beruflich und sportlich betrachtet bin ich wahrscheinlich, klar, zielstrebig, ehrgeizig, habe trotzdem aber auch eine gewisse Leichtigkeit kombiniert mit diesem Fokus und ja, bin auch da für vieles zu haben, sehr flexibel im generellen Umgang und im Miteinander und glaube ich auch sehr ehrlich im Persönlichen und letztlich auch kombiniert mit dem Sportlichen.
Das ist, glaube ich, auch wichtig für deinen Beruf, weil du ja auch viel mit Menschen zu tun hast oder ausschließlich. Vielleicht, wir hatten es vorher kurz oder du hattest es kurz angesprochen, manchmal ist es spannend, so retrospektiv zu schauen, auch wenn die Karriere so ein bisschen zurückliegt. Vielleicht ein kurzer Rückblick auf deine Karriere. Was würdest du sagen, waren deine prägendsten Momente? Vielleicht vor allem natürlich auf Persönlichkeitsentwicklung, mentale Herausforderungen und Learnings.
Ja, gab schon einige Momente. Ich denke, ein zentraler Lebensabschnitt war für mich, als ich mit 17, 18 ins Ausland gegangen bin, also so 11. Klasse, um Auslandserfahrungen erstmal zu sammeln und ja, einfach unterwegs zu sein, aber da erstmal in ein ganz schönes Loch gefallen bin, obwohl ich mir so viel Positives darüber ausgemalt hatte, auch Schwierigkeiten dann in dieser Gastfamilie hatte. Da war ich 3 Monate in Australien und dann aufgrund von diesem Kontrollverlust wahrscheinlich, so würde ich es jetzt eben von heute betrachtet benennen, bin ich dann so eine leichte Magersucht, Anorexia, Athletika reingerutscht, bin dann ganz viel laufen gegangen, um den Kopf frei zu kriegen, brauchte ganz viel ja Zeit für mich, aber kam nicht so richtig zurecht, hatte wenig Reflexionsflächen dort eben auch und kam dann nach diesen 3 Monaten nach Hause und war irgendwie doch ganz schön verstört, muss man vielleicht sagen. Ja, und das hat mich extrem geprägt, eben auch da wieder. Jetzt heute denke ich, Mensch, das hat mich auch stark gemacht, das hat mich persönlich auch entwickelt, aber es hat schon auch eine ganz schöne Weile gedauert, um da wieder rauszukommen aus diesem irgendwo, ja, auch aus diesem Negativzirkel. Hat mich aber letztlich auch in den Leistungssport noch einmal mehr reingebracht. Also vorher bin ich gut gelaufen, aber ja, nicht gut genug vielleicht für manches und bin dann eben auch das erste Mal deutsche Meisterin geworden im Crosslauf und auch da muss man sagen, es hat ja immer so seine 2 Seiten. Zum einen hat es mich in den Leistungssport reingebracht, weil diese Leichtigkeit im Sinne des Gewichtes ja. Und dieser Essstörung mich zum einen zu einem ersten guten Erfolg gebracht hat, zum anderen aber natürlich auch in so einen Negativkreislauf, wo ich schon auch erstmal ganz schön viel von meinem Körper genommen habe, was nicht nur gut war und da auch mental natürlich ganz schön hart dran gearbeitet habe und irgendwo ja ganz schön zu knabbern hatte an diesem an dieser Problematik, die sich dadurch irgendwie entwickelt hat. Bin aber zum Glück dann auch durch gute Unterstützung von meiner Mama, die auch als Ärztin und natürlich einfach als Mama mich auch unterstützt hat, auch mit einiger Arbeit immer besser wieder daraus rausgekommen. Aber natürlich hat mich das sehr viele Jahre dann auch begleitet. Genau, ich denke, das war ein ganz prägender Moment.
Die Ambivalenz bei so einem Thema, gerade im Leistungssport, Leichtigkeit spielt eine Rolle in gewissen Sportarten. Was hat dir denn damals am meisten geholfen, rauszukommen? Also ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die vielleicht ein oder andere Zuhörerin interessiert. Das ist jetzt eine eigene Folge wahrscheinlich, das Thema. Aber vielleicht so ein paar Dinge kurz, was dir dabei am meisten geholfen hat, wieder zu deinem eigenen Körper selbst, einem gesunden Körperschema zurückzufinden.
Also tatsächlich muss man schon sagen, einfach irgendwie in gewisser Weise die Zeit. Also man braucht da Zeit. Das ist nicht von heute auf morgen irgendwie wieder erledigt oder das verändert ja doch ganz viel in diesem Schematischen und natürlich auch mit jedem Erfolg, der kam, hat man sich einmal mehr bestätigt gefühlt oder eben dann auch nicht. Das war schon ein schwieriger, längerer Prozess, aber letztlich schon auch natürlich viele Gespräche, Unterstützung auch von außen, damit irgendwo in gewisser Weise schon auch offen umzugehen und zu erkennen, ich habe mir da ein Problem geholt und dann aber auch wirklich aktiv damit umzugehen und das zu erkennen. Das ist, denke ich, der erste wichtige Schritt gewesen, darüber auch offen zu sprechen und dann eben auch wieder zu sich selber zurückzufinden, weil das ist schon Leben auf Pump, muss man sagen, wenn man da viel trainiert, wenig isst, wenig zurückführt, letztlich auch in einen Zyklusproblematik natürlich auch reinrutscht oder was heißt natürlich, aber sehr häufig ja kombiniert und das war schon ein langer Prozess, bis ich da rauskam, aber je früher man das erkennt und je offener man darüber spricht, auch mit Vertrauten im Umfeld, desto besser kommt man da wieder raus. Ich denke, das wäre der wichtigste Schritt.
Deswegen sind ja auch ja an der Stelle dann Experten oft ganz gut, weil wie du hattest es am Anfang kurz angesprochen, es ist ja oft nicht nur das Körperschema, sondern ja, das ist oft dann die Symptomatik auch, aber was oft dahinter liegt, ist ja wirklich so Kontrollverlust, den man kompensiert mit etwas, worüber man einfach nur Selbstkontrolle hat, und das ist halt die Ernährung oft, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass dahinterliegend oft eine ganz, ganz andere Dynamik steht, natürlich gepaart mit vielleicht einem unsicheren Selbst oder einer Situation, in der man sich unsicher fühlt. Und in dem Alter versteht man das ja auch oft, oder auch im Erwachsenenalter. Es ist oft schwierig zu verstehen, wenn man nicht mal hinter die Kulissen mit jemandem guckt, der davon eine Ahnung hat.
Ja, total. Und eben, es ist eine gewisse, wie du sagst, Kompensation, aber letztlich auch von anderen Emotionen oder Problemen. Und deswegen einmal mehr wichtig, darüber zu sprechen und auch das ganz nahe soziale Umfeld mitzunehmen, um da wieder rauszukommen. Und ja. Ich meine, jeder von uns sucht irgendwo Halt und Sicherheit im Leben. Und gerade in so einer Entwicklungsphase, wie ja viele junge Mädchen, junge Frauen dann auch sind und den Sport auch für sich entdecken, suchen nach einer gewissen Orientierung. Und blöderweise ist mir die da eben total abhanden gekommen. Ich war immer ein Kind der totalen Leichtigkeit und ich war immer fröhlich und positiv, und das hat mir leider erstmal einiges genommen. Aber wie gesagt, auch von heute betrachtet hat mir das auch sehr viel gezeigt und sehr viel fürs Leben mitgegeben. Und auch heute bin ich froh und dankbar darüber, mit vielen jungen Frauen auch jetzt zu arbeiten und ihnen da zu helfen in jeglicher Richtung. Also ich habe auch andere Magersüchtige da schon aus ihrem Weg mit raus begleitet. Und es ist und bleibt spannend und umso wichtiger, dass man da eine große Aufmerksamkeit hat. Aber zurück zum Ursprung.
Zurück zum Ursprung.
Deswegen, das war.
Also es ist ja auch eines der Themen, auch was du natürlich gelernt hast aus deiner Karriere oder Vergangenheit. Und da ist sicherlich Thema Red S-Syndrom. Es soll übrigens auch noch eine Folge werden, kommt aber noch in einer anderen Folge. Kleine Werbung. Wie wichtig sind dir Verletzungsprävention, ein ordentlicher Reha-Plan oder individuell angepasstes Lauftraining? Vermutlich wichtig. Deswegen wird diese Folge exklusiv unterstützt von Exact Health, der ganzheitlichen Trainings- und Physio-App für Läufer und Läuferinnen. Getestet und im Gebrauch von Profis wie Richard Ringer, Max Torwirth und Laura Hottenrott. Zusätzlich zum heutigen Thema erzähle ich euch kurz über die App und ihr bekommt sogar einen 40% Rabattcode. Also, was ist das Besondere an der Exact Health App? Es gibt evidenzbasierte Reha-Pläne bei Laufverletzungen, Pläne für Mobilitäts- und Krafttraining zur Verletzungsprävention und Lauftrainingspläne angepasst an dein persönliches Fortschrittsniveau. Zu allen Trainingsplänen findet ihr detaillierte Anleitungsvideos und Artikel mit wertvollem Wissen und Tipps rund ums Thema Laufen, Verletzungsprävention und Regeneration. Da diese App von Sportphysiotherapeuten und Laufcoaches entwickelt wurde, ist sie als Medizinprodukt in der EU zertifiziert. Noch ein Vorteil: Du kannst die App einfach 7 Tage lang kostenlos testen und alle Funktionen nutzen, bevor du dich für ein Abo entscheidest. Mit dem Code Sport im Kopf bekommt ihr -40% auf die 3- und die 6-Monatspläne. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Was waren denn in deiner Karriere die größten mentalen Hürden?
Ja, tatsächlich der Druck dann auch, der eigene Druck, also am Start zu stehen und den Fokus zu suchen, aber gleichzeitig den Druck nicht zu stark zu verspüren, der mich aber dann letztlich doch auch oft gehemmt hat. Also auch durch diese Unsicherheit, die sich ja auch in dieser Essstörung mit zugrunde lag, kamen auch häufig so Momente, wo man am Start stand und dachte, oh, bin ich jetzt gut genug drauf und habe ich gut genug trainiert und was ist so dieses generelle Setting, da war ich relativ unsicher. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte in der Zeit als junge Nachwuchsathletin auch mal einen Sportpsychologen gehabt, der mich einfach betreut hätte, der mir da mehr Stabilität und Sicherheit gegeben hätte oder mehr, einfach mehr Werkzeug an die Hand gegeben hätte, wie ich in solchen Situationen noch besser umgehen kann und performen kann. Würde ich heute sicher anders machen zum Beispiel. Also da, oder auch jetzt, wenn ich jemanden betreue, sage ich auch, hol dir da jemanden oder sprich und informier dich. Ganz, ganz wichtiges Thema, das war sicher eine der größten Hürden, war für mich der Druck, den ich mir selber gemacht habe und den man aber trotzdem dann vermeintlich eben auch von außen bekommt. Dann Sponsoren, Partner, die man hat, denen man gegenüber irgendwas abliefern soll. Trainer, die gesagt haben, ey, wir haben so hart trainiert und wir haben da viel investiert und jetzt wollen wir quasi die Ergebnisse sehen. Das war für mich die größte Hürde oder die größte Challenge. Und die konnte ich erst ablegen, als ich wirklich mit dem Leistungssport abgeschlossen hatte. Und dann stand ich plötzlich beim Wings for Life 2015 am Start und hatte gefühlt nichts trainiert, war null vorbereitet, hatte kein gutes Frühstück und keine fokussierte Vorbereitung in dem Sinne, was man früher immer so beachtet hat, und hatte keine Ziele und habe den damals eben das erste Mal 2015 dann völlig aus dem Nichts für mich gewonnen in auch knapp 50 Kilometern. Und das war für mich auch eine dieser, das ist vielleicht ein zweiter prägender Moment, einer der Momente, wo ich gemerkt habe, Wahnsinn, wie schade es eigentlich ist, dass ich das früher nicht umsetzen konnte, obwohl ich viel, viel mehr und viel, viel fokussierter trainiert habe und letztlich mir durch den Druck eben ganz viel Leistung auch genommen habe, versus dem Moment zu denken, wie krass ist das eigentlich, wenn man mit so einem guten Gefühl in so ein Rennen geht, mit so viel Leichtigkeit und plötzlich so völlig über diesen normale Leistungsbereich irgendwie hinausgehen kann, ohne dass man das vorher geplant hat. Das war wahnsinnig spannend für mich und wie gesagt auch zum einen irgendwie enttäuschend und gleichzeitig aber auch gigantisch zu spüren. Und genau das ist auch das, was ich dann ab dem Moment mitgenommen habe und auch weitergebe, wie wichtig das ist, da eben den Fokus nicht aufs Falsche zu legen.
Und das ist so ein wichtiger Punkt, der mir wirklich schon bei ganz, ganz jungen Athleten, Athletinnen begegnet, die sehr erfolgreich sind, aber auch bei Profis, die Weltmeister, Weltmeisterin sind, also unheimlich erfolgreich sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sehr früh lernt, sich selbst diesen Druck nicht zu machen. Es ist eh genug Druck da. Das braucht man ja gar nicht wegdiskutieren, vor allem ab irgendeinem Niveau. Man hat ja auch vielleicht gewisse Verpflichtungen, aber trotzdem, dass der innerliche Druck nicht noch größer wird. Und das ist ja auch im Amateursportbereich ganz arg, aber auch in vielen anderen Bereichen im Leben, wo man sich selbst, und der größte Druck ist meistens der eigene Druck. Kann man aber lernen, wenn man da auch mal hinschaut, ist aber auch ein Prozess, wie du es vorher schon angesprochen hast, mit solchen Themen umzugehen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, deine Herangehensweise, du betonst immer die Leichtigkeit und du läufst ja immer noch selbst sehr aktiv, hast letztes Jahr den Wings for Life Run gewonnen. Wir haben uns sogar am Start noch kurz gesehen, ich kam nicht ganz so weit. bist aber heute vor allem auch als Coachin tätig. Wie würdest du deine Philosophie und Herangehensweise in der Arbeit mit deinen Klientinnen beschreiben?
Also ich denke sehr individuell und sehr ich-orientiert im Sinne von auf den Athleten, auf die Person bezogen. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte tatsächlich. Es ist so schwierig in Zeiten wie heute, irgendwo bei sich selber zu bleiben und gleichzeitig all diesen Überfluss auch an Informationen irgendwie standzuhalten, weil wir werden ständig bombardiert mit Themen von außen, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sehr viele sich, dass sie verpassen, auf sich selber zu hören und auch viel zu sehr dann an Zahlen und an Fakten orientiert ihre Umsetzung machen. Ich meine, ich gebe sehr viele Tipps, auch über Instagram, da muss ich schon immer so ein bisschen generalisieren, aber gleichzeitig sage ich sehr oft, am Ende zählt, wie du dich fühlst. Und dieses Ich-Orientierte, ich brauche dieses oder ich brauche jenes, finde ich total wichtig, weil klar, ich schreibe einen Trainingsplan, da steht drin, weiß ich nicht, viermal in der Woche deine Laufeinheit, gesteigerter Dauerlauf, Intervalltraining so und so. Aber es gibt natürlich so viele Einflussfaktoren, die da letztlich auch mit reinspielen, bei jedem ganz persönlich im Ich. Und dass man trotzdem lernt, eine gewisse Flexibilität eben auch zu haben und auf sich selber zu hören. Wenn ich wirklich merke, okay, mir reichen heute die 10 Kilometer, ich bin echt platt, ich habe schlecht geschlafen oder ähnliche Faktoren, oder es ist einfach zu viel Stress, es geht familiär nicht, dann ist das Wichtigste, dann zu sagen, okay, es passt jetzt heute nicht, dann stelle ich mich darauf ein und plane das um oder stelle das um, als zu sagen, das steht da, das muss ich machen. Weil am Ende des Tages sind die Leistungen sehr viel besser, wenn wir eben auf uns und unseren Körper hören. Und das ist schon, was ich auch mitgebe, kombiniert mit einem gewissen Grundbausatz an Wissen, der uns halt hilft, einfach auch dann letztlich natürlich Fehler zu vermeiden oder auch noch besser zu trainieren. Also ich sage jetzt mal das Thema Ernährung zum Beispiel, was ja einen großen Einflussfaktor auf die Leistung beim Laufen eben auch hat oder auf das eigene Gefühl letztlich auch. Wer da eine gute Planung hat und eine gute Struktur und weiß, das bekommt mir gut, das mache ich jetzt, der wird es besser umsetzen können, aber trotzdem am Ende auch zu sagen, okay, ich bin aber ich und ich bin nicht du und daran orientiert eben auch flexibel selbst auch ja dieses eigene Verhalten anzupassen.
Das lehnt sich ja auch so ein bisschen an die drei Bausteine der Sportpsychologie an, wo es natürlich um Leistungsoptimierung irgendwo geht. Also auch wieder, egal ob Amateur- oder Sportbereich, man möchte sich ja dann auch verbessern, jeder in seinem Rahmen. Persönlichkeitsentwicklung, aber auch das psychische Wohlergehen als Basis, um letzten Endes erfolgreich zu sein. Und was ich auch ganz spannend finde, dieses Ich-Zentrierte, also selbst in Teamsportarten, arbeite ich auch ganz gerne mit dem Ich, Du, Wir. Also man muss immer aufpassen, das ist natürlich ein schmaler Grat, um da kein Team an lauter kleinen Egoisten heranzuziehen. Aber trotzdem ist es erstmal wichtig, dass auch in so einem, wo man ja auch sagt, dass das Ganze ist mehr als oder das Ganze ist nur so viel, wie praktisch jedes einzelne Teil leisten kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man lernt, auf sich zu schauen, auch in einem Team, aber natürlich auch bei dir in einer Einzelberatung. Würdest du sagen, Menschen verlieren da auch manchmal vielleicht das Gefühl für dich selbst oder für sich selbst oder müssen das auch erstmal wieder lernen? Also Selbstachtsamkeit, um hinzugucken, weil man irgendwie so dahin lebt und so viel im Außen ist, das erlebe ich oft und viel zu wenig im Innen, also Fokus eng im Innen, was passiert mit mir, wie geht's mir, was machen meine Bedürfnisse, meine Gedanken, meine Emotionen, wie erlebst du das, dass man da auch Klientinnen wieder hinführen muss?
Total. Also gut, dass du das ansprichst, Kaya. Es ist ein ganz großes Thema und ich merke das sehr häufig, dass genau das passiert, dass wir so viel konsumieren, dass viele so eben diese Fakten immer haben wollen. Also ich sage auch eben auch häufig auf Instagram, sage ich, das wäre jetzt die Basis, ja, in der, lass es uns wieder auf die Ernährung beziehen. Also im Wettkampf gibt es Studien, die sagen, du sollst so und so viele Kohlenhydrate pro Stunde ungefähr aufnehmen. Das wäre optimal, um maximale Leistung abzurufen. Aber das sind die Fakten. Und dann muss ich trotzdem für mich runterrechnen und sagen, okay, vertrage ich das? Brauche ich das? Wie fühlt sich das für mich an? Und dieses im Außen zu sein, ist viel zu häufig so. Wir bewerten auch ganz viel andere. Wir orientieren uns an anderen. Wir schauen nicht auf uns. Dieser Vergleich ist generell ja schon der Anfang vom Ende, ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber schon oft so dieses
toxisch, kann's auf jeden Fall
schon
sein.
Irgendwo toxisch, ja, genau, ja, und dieses, natürlich sind wir auch durch diese ganze Social Media Welt auch da sehr stark geprägt, dass wir sehr viel im Außen auch erleben, dass wir sehr viel schnell konsumieren, aber gar nicht in der Tiefe und dadurch auch verlieren, auch teilweise bei uns selber zu bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder sage, orientier dich eben an dir, hol dich wieder zurück in dein Jetzt und wer du bist und was du möchtest und hör auf, dich zu vergleichen mit mir, wenn ich jetzt als Trainerin auch irgendwas poste oder so, sondern schau, wo stehe ich jetzt heute und was sind meine persönlichen Ziele. Und ich denke, wer das, zumindest das Bewusstsein wieder genau für diesen Punkt generell schon mal entwickelt, der wird schon den ersten großen Schritt eben wieder machen, zurück zu sich selber und letztlich auch zu mehr Leichtigkeit und mehr Freude. Und trotzdem, wenn man das sagen darf, es ist natürlich auch sehr schön, dass wir die Möglichkeiten heute haben, dass wir uns so viel austauschen. Und ich habe auch mit meinem Online-Laufcoach, haben wir eine WhatsApp-Community, da werden jeden Tag total viele Nachrichten geschrieben und Leute schreiben auch, ich bin so dankbar für die Community, weil ich kann euch hier teilen, was ich heute trainiert habe und das ist so schön und ihr gebt mir so viel Feedback dazu. Und es ist natürlich auch toll, weil jemand uns hört, weil jemand zuhört, weil jemand mitschaut. Und auch das muss man eben für sich auch nutzen, dieses Miteinander. Und deswegen ist das Ich und das Miteinander total wichtig, wie in einem Teamsport. Und auch das finde ich so toll, zum Beispiel am Laufen eben, dass es irgendwie eine Individualsportart ist und wir gehen alleine an den Start mit einer Leistung, die wir am Ende für auf unseren Namen beziehen. Aber irgendwie sind wir doch alle, die da am Start sind und alle, die ins Ziel kommen, irgendwie eine ganz große Familie, weil wir gemeinsam ein Ziel haben und das ist, diesen Traillauf, diesen Marathon, diesen Halbmarathon zu finishen. Und die ersten 1% sind vielleicht diejenigen, die um Sieg oder Plätze kämpfen, aber alle anderen laufen irgendwie gemeinsam das Gleiche und das ist echt schön. Da gibt's keine Gegner im Sinne wie bei einer Fußballmannschaft, sondern irgendwie ist man schon eine ganz große Familie und das ist auch toll.
Aber auch da, du sprichst es gerade an, also auch an so ein Rennen, wenn wir jetzt einsteigen, Thema Einstellung, mentale Einstellung, für Wettkämpfe. Voraussetzung ist natürlich auch die richtige mentale Einstellung fürs Training. Auch das ist ein Prozess und man erlebt ja immer wieder, wie verbissen Menschen sind und selbst im Amateursport so ziel- oder resultatorientiert denken. Und natürlich ist das Resultat ja auch irgendwo schön und wir messen uns gerne, aber
klar.
Es gibt ja auch andere Resultate, zum Beispiel in Bezug auf Entwicklung oder Prozesse oder Themen, die ich mir vornehme im Rennen, also gerade auch wenn die Distanzen lang werden, aber auch auf kurzen Distanzen auf der mentalen Ebene, die wichtig sind. Und natürlich die Einstellung, die auch wieder unterm Strich eine große Rolle oder einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Wie oder was bedeutet deiner Meinung nach, es ist ja auch immer jetzt richtig oder falsch, du hast ja gerade schon erwähnt, man darf nicht immer so schnell ins Bewerten kommen, aber welche Einstellung würdest du sagen, ist hilfreich für Training, für Wettkämpfe?
Am Ende natürlich die intrinsische Motivation als erstes. Also für wen mache ich das eigentlich? Und ja, da werden die meisten, wenn man jetzt mal kurz überlegt, wahrscheinlich schon sagen, ja, eigentlich für mich. Und wenn sie nicht sagen, ich mache das für mich, dann
oder sie sagen es und meinen es aber nicht.
Ja, genau.
Ist ja auch wichtig. Also ja, fühlt man es oder sagt man es nur?
Genau. Und ich meine, klar, manchmal braucht man auch zum Einstieg auch vielleicht diese äußere Motivation, dass man sagt, ey, meine Freundin oder mein Partner, für den mache ich das jetzt erstmal, weil ich muss mich einfach auch kümmern. Und ich meine, auch da, bau dir Brücken, die dir helfen, den Zugang zu bauen, gerade für Personen, die sagen, ich habe jetzt gerade diesen, ich mag das Wort Schweinehund nicht, aber ich habe gerade noch diese Hürde, die mich davon abhält, jetzt irgendwie einzusteigen in ein regelmäßiges Lauftraining jetzt zum Beispiel oder sportliches Training. Und dann muss man sich schon überlegen, für wen mache ich das? Und es ist schon auch teilweise vielleicht die Antwort, ja, auch für meine Kinder oder für meinen Mann oder für meine Frau, damit ich auch mithalten kann, dass ich fit bin, dass ich gesund bin, dass ich Energie habe. Ja, also ich brauche ohne Sport werden wir auf Dauer oder ohne Bewegung, nennen wir es einfach erstmal Bewegung, werden wir auf Dauer wirklich nicht alles aus uns rausholen können und werden wir nicht lange gesund bleiben und fehlt uns einfach was. Und alle, die mal diesen Zugang finden zu einem regelmäßigen Training, die werden genau das bestätigen können, dass sie sagen, wow, das gibt mir so viel Energie zurück. Ich bin einfach ein anderer Mensch, weil ich ausgeglichener bin, weil ich zufriedener bin, weil ich mich so viel fitter und energetischer fühle. Und deswegen ist es schon manchmal so, dass man vielleicht ganz zu Beginn auch diese externe Motivation braucht, den Antrieb. Und trotzdem ist es schade, dass viele erstmal den großen, Knall brauchen, also sei es jetzt durch irgendwie auch ein gesundheitliches Problem, was irgendwie dann auftritt und dass erst dann agiert wird und gesagt wird, okay, jetzt starte ich mal mit der Bewegung, jetzt starte ich mal damit, mich um mich zu kümmern und deswegen lieber früher zu starten, zu sagen, ich gehe das jetzt an, ich habe ein Ziel und vielleicht hilft da eben auch ein Wettkampf oder ein Trainingsplan, der einem einfach Orientierung gibt zu dem Beginn, um dann eben auch in eine Routine auch reinzukommen. Aber langfristig betrachtet sollte das Ziel natürlich sein, dass wir sagen, ich mache das für mich, weil es tut mir gut und ich brauche das. Ich merke danach, es geht mir besser und diese innere Motivation zu haben, loszugehen, die ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Aber was du gerade ansprichst, dass man vielleicht anfangs ein externes Ziel hat, also zum Beispiel Familie, Partner, da hake ich dann immer ganz gern ein und frage, okay, was würde es denn ändern? Also was ist das dahinterliegende Bedürfnis? Und oft ist es ja dann auch, naja, ich bin dann vielleicht wieder gelassener, entspannter, ich kann mithalten mit meiner Familie, was ja auch wieder positive Emotionen auslöst. Also, und ich glaube, das ist oft ganz wichtig, also zumindest jetzt in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, aber auch in der Sportpsychologie, wirklich auf die dahinterliegenden Bedürfnisse zu gucken, weil man spricht sich ja mal leicht und bringt ein Argument oder ein Ziel, aber was ist wirklich das Bedürfnis, was dahinter liegt? Und da geht es dann oft um Zugehörigkeit, Harmonie, Anerkennung, Respekt oder einfach auch das, ich möchte wieder mehr mitmachen können. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann da so nachhakt und an diese Bedürfnisse kommt, die wirklich auch irgendwie mit den eigenen Werten auch zu tun haben, ich glaube, dann kommt man auch wieder an diese intrinsische Motivation, die du vorher angesprochen hast. Weil viele sagen, ja, ich mache das nur für mich selbst. Und dann fragt man, okay, aber was bedeutet das genau, für dich selbst zu machen? Und dann erst fangen Menschen auch auf, dann nachzudenken. Also warum mache ich das wirklich? Und was würde es wirklich verändern? Also was würde es verändern, wenn ich wieder fitter bin? Das ist ja auch so den Ist- und Soll-Zustand. Und dann kommt man da oft ins Visualisieren rein und sich das vorzustellen, ja, wenn ich dann da irgendwie mir auch wieder leichter tue, wenn ich über die Ziellinie laufe, wenn ich die Trainingseinheit absolviert habe. Und ich glaube, das ist, wo man auch manchmal helfen kann, wieder an die intrinsische Motivation ranzukommen.
Ja, und vielleicht ist aber auch da genau der Punkt, dass man halt sagt, okay, am Anfang ist es auch okay, dass vielleicht erstmal dieses Ich muss, weil es von außen vielleicht auch, also weil man von außen sich dieses Ziel auch reinholt, zu dann einem späteren Zeitpunkt zu Ich will, ich muss, weil ich es brauche quasi. Also ich weiß noch früher, also als Leistungssportlerin, klar, wir haben 14 Einheiten pro Woche trainiert, an vielen Tagen zweimal, eben manchmal auch mal gar nicht trainiert oder sogar drei Trainingseinheiten. Da war für mich ein Pausetag, war für mich ganz, ganz schlimm. Also da habe ich gedacht, so, wow, mir ging es einfach auch nicht gut. Ja, also auch irgendwie so dieses, das hat mir gefehlt. Und wenn ich dann sogar 2 oder 3 Tage Pause machen musste, da wurde ich wirklich unruhig, also körperlich unruhig. Das war wie eine Sucht. Das ist einfach im Sinne eines Entzugs tatsächlich dieser Gefühle und dieses, ja, wahrscheinlich auch tatsächlich eines hormonellen Zustandes, der sich da verschiebt, wie bei einem anderen Abhängigen vielleicht. Und jetzt heutzutage, wo ich nicht mehr 14 Mal trainiere, sondern vielleicht 4, 5 Mal pro Woche, vielleicht manchmal in Phasen einer Marathonvorbereitung auch mehr, aber mehr als 4 Mal pro Woche laufe ich momentan leider auch nicht. Aber jetzt schickt mich mein Mann so an Tag 3, wenn ich mal nicht gelaufen bin, sagt er, Schatz, zieh mal die Laufschuhe an, weil dann merkt er mal schon, dann kippt die Laune irgendwann schon. Aber eben früher war es ein Tag, inzwischen sind es zumindest 3 bis 4 Tage, wo es dann anfängt, dass ich unruhig werde. Aber es ist schon interessant, was der Körper eben auch dann so verlangt, gell?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, also bei Menschen oder Athleten, Athletinnen, die aus dem Leistungssport kommen und Karriere beenden, ist natürlich ein bisschen Sportarten abhängig immer, aber Ausdauersport ist da sicherlich ganz weit oben, dass sich natürlich auch der Körper daran gewöhnt hat, an die tägliche Dosis Dopamin. Und da passiert natürlich auch auf der physiologischen Ebene extrem viel. Und auch daran muss man sich erst wieder gewöhnen. Auf der anderen Seite erlebe ich oft, was genau das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, dass es Stress auslöst, wenn keine Trainingseinheiten passieren. Und das ist eigentlich absolut kontraproduktiv. Also auch hier wieder die mentale Einstellung, auch Regeneration ist einfach unheimlich wichtig. Und es gehört genauso dazu wie die anderen Trainingseinheiten. Es ist komplett gleich zu bewerten, vielleicht sogar manchmal ein Tick wichtiger. Und das bei Spitzensportlern, da gibt es natürlich Trainingspläne, wo die Regeneration drin steht. Aber gerade im Amateursport fällt mir das immer wieder auf, wie schwer sich Menschen tun, mal eben nicht zu laufen, sich nicht zu bewegen oder mehr zu machen, als man eigentlich tun sollte. Und oder auch über den Schmerz hinausgehen. Im Spitzensport wieder was anderes, aber gerade im Amateurbereich macht man sich ja so auch kaputt auf die Dauer. Und da hilft, wie du sagst, schon verbal nicht ich muss, sondern irgendwann vielleicht echt ich will. Und es ist einfach ich glaube, es ist ein milderer Umgang mit sich selbst, ein wohlwollender Umgang mit sich selbst, könnte man, glaube ich, so
Ja,
sagen.
super interessant, absolut. Also ich denke, klar, auch da, ich bin immer so eine, die sagt, ich baue mir dann Brücken eben zu dem Verständnis von Situationen. Und wie du sagst, das eine ist halt die Belastung und das andere ist die Entlastung, die eben auch ganz eng zusammengehört. Für mich ist auch manchmal das Laufen gehen wie eine Entlastung, also auch für diesen Mentalfaktor, für den Kopf, für die Sinne, fürs Wohlfühlen und trotz alledem da eben auch Bewusstsein zu schaffen für das richtige Maß von Be- und Entlastung, was eben ganz eng zusammengehört. Und allein, wenn man es schafft, die einzelne Trainingsbelastung auch sinnvoll umzusetzen in einer richtigen Regeneration, können wir natürlich auch ganz viel gewinnen. Und wir sind natürlich auch, denke ich mal, die meisten auch relativ getrieben, was das Thema Zeit angeht, dass wir da nicht so, dass wir schon auch sehr optimiert unseren Alltag gestalten müssen, unser Training auch irgendwie auch kombinieren müssen. Und umso wichtiger ist es, dass wir da eben aufhören, uns negativen Stress zu machen, sondern dass wir anfangen, das Ganze eben auch in einen positiven Stress umzusetzen und zu sagen, okay, ich schaffe mir meine Momente, aber komme dann auch vom Training und optimiere auch mein Training im Sinne eines zum Beispiel einer schnellen Wiederauffüllung von den Energiespeichern, durch zum Beispiel einfach auch nicht in einer warmen Dusche, sondern ich dusche mich am Ende nochmal kalt ab und danach bin ich auch wirklich dann wieder ready für alles und unterstütze auch meine Regeneration und meine Erholung und bin dann einfach auch ja noch mehr wieder bereit, dabei zu sein im Alltag. Und manchmal muss ich auch eine Trainingseinheit einfach abkürzen, bevor ich sie gar nicht mache, mache ich einfach eine kürzere Einheit. Also auch da kommen wir wieder an das Thema Flexibilität und auch Leichtigkeit, einfach auch mal umstellen zu können. ja, Mut zur Lücke, wollte ich gerade sagen, aber gehört auch dazu. Wenn mir Leute sagen, ja, ich habe den Trainingsplan, ich konnte ihn nicht zu 100% machen, jetzt werde ich mein Ziel nicht erreichen, sage ich, nein, der Trainingsplan ist auf ein Optimum ausgelegt. Aber wenn du das jetzt negativ betrachtest, dass du diese oder jene Einheit nicht gemacht hast oder zu kurz gemacht hast, wenn du den Fokus auf das Negative legst, dann wird es schwierig. Aber wenn du den Fokus auf das legst, was du alles geschafft hast, dann wirst du bestimmt dein Ziel erreichen können. Und es bestätigt sich sehr häufig, dass doch die meisten dann mehr schaffen, als sie eigentlich vorher dachten.
Absolut. Weil du gerade die nächste Phrase, Mut zur Lücke, bevor ich es vergesse, wollte ich dich noch fragen, was ist das Problem am inneren Schweinehund? Warum magst du das Wort nicht?
Ich finde das Wort irgendwie unpassend. Ich weiß nicht, mir gefällt das Wort einfach nicht. Ich habe auch manchmal vielleicht diese innere Hürde, aber ich finde den Schweinehund, weiß ich auch nicht, irgendwie gefällt mir das nicht.
Eigentlich
wo kommt das eigentlich her, das Wort? Erklär mal. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe nie recherchiert. Ich werde das sofort nachher machen.
Mach das
mal. Ich werde die Shownotes schreiben von unserer
Gute
Folge.
Idee.
Woher kommt der innere Schweinehund? Was ist überhaupt ein Schweinehund? Also ich werde nachher auf jeden Fall recherchieren.
Wie sieht der aus?
Für alle Zuhörerinnen, ihr findet es in den Shownotes.
Kommentiert mal.
Der Schweinehund. Okay, wir schauen nach. Jetzt waren wir gerade noch beim Training. Die richtige mentale Einstellung. Und du hast auch gerade schon beschrieben, mal Mut zur Lücke. Es hat ja auch ganz viel mit der Trainingsqualität zu tun, also die richtige Einstellung zu haben. Warum hat es einen Einfluss auf die Trainingsqualität? Egal ob tatsächlich Krafttraining, Ausdauer, vielleicht auch, du bist ja Sportwissenschaftlerin, das nochmal, ja, vielleicht ein bisschen theoretisch untermauert.
Also das Erste ist natürlich ja die Umsetzung, die wir dann in der Lage sind auch zu haben. Das heißt, wenn wir einen gewissen Zielbereich haben von Gewicht jetzt beim Krafttraining oder eben auch Tempo beim Laufen, dann sollten wir uns schon darauf auch konzentrieren, das immer wieder auch so einzuhalten. Viele rennen ja dann los und laufen irgendwie 20 Sekunden zu schnell den ersten Kilometer von ihrem Intervalltraining und dann geht es sich halt hinten raus nicht aus.
Ja.
Das heißt, das hilft uns natürlich, wenn wir eine gewisse Orientierung haben, sowohl an Puls als auch eben an der Tempovorgabe. Gerade intensiveres Training, Krafttraining, was totalen Fokus eben auch erfordert, ist es auch wichtig, dann in dem Moment zu sein, um es auch richtig umzusetzen und letztlich dann auch in dem Moment auch bei sich zu sein und in diesem Fokus zu bleiben. Ich denke, das ist das Erste, was natürlich über Qualität oder eben mangelnde Qualität letztlich
hat
auch
mit der muskulären Ansteuerung zu tun. Also auch Verletzungsrisiko wird reduziert. Solche Themen spielen da ja auch, glaube ich, eine große Rolle.
Absolut. Und Bewegungsabläufe, die dann natürlich auch dann besser oder schlechter dann auch sind, auch beim Laufen. Ja, ich sehe ja ganz viel so das Thema Lauftechnik und da ist es auch gut, wenn man immer wieder auch mal sagt, okay, wenn ich mal intensiv unterwegs bin, dann konzentriere ich mich auf gewisse Elemente auch der Lauftechnik. Und das sind meiner Meinung nach wichtige Faktoren. Ich weiß nicht, hast du noch weitere, die da gerade auch aus der Sportpsychologie vielleicht sogar nochmal mit reinspielen?
Ich habe da, also es ist definitiv, was du gerade beschrieben hast, Bewegungsabläufe, muskuläre Ansteuerung. Also man bringt einfach mehr Leistung, das kann man auch messen. Also wenn man, wie du sagst, fokussiert ist, wenn man mit dem Kopf da ist, wenn man eine positive Einstellung hat. Und da gibt es ein ganz schönes Video. Ich muss das irgendwann mal wieder raussuchen von einem, das waren, ich glaube, ein 100 Meter oder 200 Meter Sprint. Und mir fällt jetzt auch gar nicht mehr ein, wer es war, aber schon Weltmeister, Vize-Weltmeister, wie auch immer, sehr erfolgreich. Und der dreht sich um in einem Moment, also kurz vor der Ziellinie und sieht im Augenwinkel, dass jemand ihm sehr nahe kommt. Sprich, was passiert? Er zweifelt. Also Angst, oh scheiße, wäre ich noch eingeholt? Okay, Zweifel. Und man hat die Schrittlänge gemessen, vorher, nachher. Und bei dem hat sich die Schrittlänge verkürzt, was jetzt natürlich ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 100 oder 200 waren, egal. Mhm. Aber wenn sich da die Schrittlänge verkürzt, hat das natürlich einen Rieseneffekt. Und das ist ganz spannend, um zu sehen, wie viel eben doch der Kopf, Gedanken, dementsprechend dann Emotionen. Und jeder, der hier schon öfters zugehört hat, kennt mein Dreieck, also dieses reziproke, sich gegenseitig beeinflussende Dreieck von Emotionen, Gedanken und eben Verhalten. Und es ist eigentlich egal, in welcher Sportart spielt es eine Riesenrolle und kann natürlich auch in manchen Sportarten gefährlich werden, wenn ich nicht komplett mit dem Kopf da ist, wenn ich nicht in meiner ganzen Aufmerksamkeit da bin. wenn ich nicht auch zuversichtlich bin, dass ich eine gewisse Sache auch schaffen kann. Also es ist auch ganz wichtig, dass alle Zweifel ausgeräumt sind. Und deswegen, ja, mentale Einstellung im Training auch schon wichtig. Und auch so dieses, deswegen sage ich das immer, Wohlwollende. Und hier geht es jetzt nicht um eine Wohlfühl-Oase, aber dieses Wohlwollende. Doch, ich will diese Trainingseinheit machen und ich freue mich darauf. Also diese Vorfreude. Und wenn wir jetzt vom Training zum Wettkampf rübergehen, ist das da natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also dass Wettkämpfe nicht zum Problem werden, nicht zu einer Herausforderung, die einen belastet und ein Riesenstressor schon im Vorhinein, sondern dieses, okay, der Wettkampf ist meine Bühne, da freue ich mich drauf, dafür mache ich das. Und ich glaube schon als Spitzensportler, du musst Wettkämpfe lieben. Also da bin ich überzeugt davon, weil Niederlage und Erfolg, das ist ja hoch und tief so nah beieinander und so gekoppelt und kann sich natürlich auch aufgrund von, man hat ja auch nicht immer einen Einfluss darauf, aber man muss damit klarkommen und deswegen muss man an sich erstmal den Wettkampf lieben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Einstellung. Egal ob im Amateursport, im Spitzensport, das ist natürlich crucial, weil geht's halt um Wettkämpfe und sich messen, aber auch im Amateursport. Anfangen, wenn ich Wettkämpfe machen möchte, dann muss ich da wirklich auch Bock drauf haben.
Total. Und ich denke, da kann man ganz viel machen, dass man da Bock drauf hat. Also eben natürlich irgendwo ein Training, was gut funktioniert hat, dass man gut weiß, wo man steht körperlich und dann eben auch letztlich sich auch richtig einordnet. Also vielleicht auch da eine kleine Geschichte. Ich bin dieses Jahr im Frühling in Berlin den Halbmarathon gelaufen und ich hatte eigentlich gut trainiert und habe mich auch gut gefühlt und dann bin ich aber von vorne quasi in den Startblock, weil ich noch eben da auch mit Partnern vor Ort war und habe mich einfach in der falschen Gruppe einsortiert. Totaler Anfängerfehler, aber ich fand es so spannend. Also auch, ich lerne ja aus jedem Wettkampf, lerne ja, selbst ich noch, mache immer noch total witzige Fehler oder blöde Fehler, um es auch so zu sagen. Ich war einfach in der falschen Peer Group. Ich stand in dem Block, da waren die Leute zu schnell. Und ich habe mich 21 Kilometer lang eigentlich gefragt, wo meine Energie ist und habe dann zwischendurch gedacht, Mann, bin ich zu langsam, ich wurde so oft überholt. Ich kam überhaupt nicht in den Flow, weil ich einfach mit zu schnellen Leuten unterwegs war. Dabei war ich total gut unterwegs, bin auch quasi eine neue Bestzeit gelaufen. Also jetzt nicht auf meine aktive Zeit, weil an der will ich mich auch gar nicht mehr messen. Ich bin mal 1:14:54 gelaufen, damals 2010 und jetzt bin ich knapp unter 1:19 gelaufen, aber ich habe 21 Kilometer gedacht, ich wäre langsam und hätte keinen guten Tag. Dabei hatte ich einen super Tag eigentlich.
Aber guckst du dann nicht auf die Uhr und siehst deine
Doch,
Zeit,
ich habe dann geguckt und dann hat mich das aber auch nervös gemacht. Dann dachte ich, oh Gott, und mein Gefühl hat aber nicht zu der Zeit auch gepasst. Und dann habe ich geschaut und gedacht, ja okay, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wie lustig. Also ich habe halt trotzdem, und dann wurde ich so unsicher, obwohl ich schon so viele Rennen gelaufen bin. Und dann habe ich eben nicht mehr auf die Uhr geguckt, weil ich gedacht habe, das stresst mich total. Und was man dann immer auch so für Wellen durchläuft in so einem Rennen. Und dafür bin ich aber auch nicht mehr leistungsorientiert genug, als dass ich so ganz genau auch meine Leistung vorher abschätzen kann. Und habe auch gelernt, ich bin ein totaler Wettkampftyp. Ich kann im Wettkampf oft viel mehr abrufen als im Training. Aber das war echt mega spannend, einfach nur, weil ich am falschen Fleck stand. Und deswegen einmal mehr. Ich meine, man sieht es ja auch oft im Amateurbereich, da stehen irgendwie Leute, die laufen 2 Stunden Halbmarathon und stehen im 1:45er Block und blockieren natürlich auch alle anderen Läufer, was natürlich keinem was bringt. Und letztlich, und das muss ich nach dieser Erfahrung einmal mehr sagen, letztlich tun sie sich einfach auch keinen Gefallen, weil man ja einfach nicht im richtigen Flow ist und der richtigen Gruppierung unterwegs ist. Und deswegen sollte man immer schauen, dass man sich da richtig aufstellt.
Ja, da gibt es auch eine lustige Anekdote aus meinem paar Lauferlebnissen. Ich wollte eigentlich Berlin-Marathon laufen und ich bin da damals echt noch viel ohne Uhr gelaufen, was irgendwie schön war, weil ich, das ist jetzt immer noch total schön, ich kann die Pace total gut einschätzen. Also ohne Uhr, das ist immer ganz witzig, wenn es heißt, naja, ich weiß nicht, wir laufen heute, keine Ahnung, 5:15 oder irgendwas. Und dann meine ich irgendwann so, ich glaube, wir sind viel zu schnell. Nee. Ich so, ja, schaut mal auf eure Uhr. Ah ja, okay, doch, 4:50. Ich so, ja klar. Also und da hatte ich mich auch mal im letzten Training vor Berlin Marathon auch ohne Uhr und war viel zu schnell, habe mich leider muskulär komplett zerstört und durfte dann in Frankfurt starten und habe auch einen Startplatz durch Partner tatsächlich bekommen. Und es war mir so unangenehm. Ich war nämlich in diesem Elite-Startblock Und ich stand da mit meiner Leggings und meiner Jacke. Also schon so die absolute Amateurausrüstung. Und ich habe mich erstmal nur noch an den Randstein gestellt und habe echt, ich weiß nicht, ich glaube 500 Leute gefühlt an mir vorbeilaufen lassen, bis ich mir gedacht habe, naja, okay, das sieht jetzt irgendwie nach meiner Pace aus. Aber es ist so, ich meine, ich habe mich aber darauf eingestellt, dass ich nicht schnell sein werde. Insofern war mir das klar. Aber es ist, was du beschreibst, total spannend, wie man immer noch nach so vielen Jahren dann doch durch so Fehler, durch so, ja, du hast selber lustige oder dumme Fehler, in so Spiralen kommt und wie man immer noch merkt, okay, Verunsicherung, Zweifel, ich schaue auf die Uhr, hä, ich bin viel zu schnell oder viel zu langsam und ja, das ist ganz spannend und ich glaube, das ist so das Wichtige oder zwei wichtige Themen in der mentalen Vorbereitung auf ein Rennen, die du gerade angesprochen hast. Zum einen mal so diese logistischen Sachen. Was ist der Rennplan? Was war meine Taktik? Was war meine Strategie? Streckenanalyse, Feeding. Also ich glaube, das ist so ein großer Block einer guten mentalen Einstellung oder Vorbereitung auf ein Rennen. Du hast gerade beschrieben, im Spitzensport kann man das ganz akkurat machen. Also wirklich auch die eigene Leistung und die Zeiten einschätzen. Das ist ja nicht so, dass die einfach loslaufen und dann mal schauen, wie schnell sie sind, sondern das ist alles akkurat eingeteilt. Und dann gibt's eben so diese emotionalen und kognitiven Aspekte. Und das eine ist ja so das Messbare, so ein bisschen so data-based und eigentlich nicht so kompliziert. Also da kann man relativ gut mit arbeiten. Okay, da und da musst du essen. Das kann man aufschreiben. Das kann auch Amateure. Ich immer sag, naja, dann schreibt es euch auf die Hand oder, also denkt an diese Dinge und dann kann man sich auch Notizen machen. Ich glaube, das ist, hat einen guten Rahmen. Welche Schwierigkeiten begegnen dir oft bei diesen emotionalen und kognitiven Aspekten? Jetzt vielleicht bei dir selbst auch nochmal, aber dann auch bei Klienten, Klientinnen, die du betreust.
Ja, also Faktor 1, wie du es gerade beschrieben hast, erstmal Sicherheiten schaffen für die Dinge, die du beeinflussen kannst. Control, das ist super wichtig. Ja, genau, sehr gut, gut übersetzt, genau, aber das ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage, dass man die erstmal schafft und dann kommen natürlich die Aspekte, die du selber dann kurz vorm Rennen beeinflussen kannst, deine mentale Einstellung und auch da muss man sagen, ich hatte das jetzt kürzlich auch zum Beispiel bei mir jetzt bei meinem wichtigsten Lauf hier in Bamberg, da war ich, das war einfach eine Nummer zu viel in der ganzen Summation der, ja, emotionalen Aspekte, die in der Woche so passiert sind, kombiniert mit einem Infekt, der noch so da war und ich mir aber immer eingeredet habe, nein, das passt schon und dann kam halt dieser Startschuss und ich war halt überhaupt nicht mit passt schon unterwegs, sondern habe halt eigentlich ganz schön auf Pump von meinem Körper dieses Rennen absolviert und habe echt richtig gelitten und trotzdem in diesem Rennen eben auch wieder so viele Auf und Abs erlebt zwischen ich lege mich jetzt hier auf den Boden und ich höre jetzt auf und ich habe auch keine Lust mehr und warum mache ich das überhaupt und ich glaube, das gehört irgendwie schon auch dazu. Es kennen wahrscheinlich auch viele Amateure und alle, die jetzt hier so zuhören, dieses Gefühl
Good von... Good News, man vergisst es meistens wieder.
Ja, zum Glück. Also wirklich währenddessen dachte ich, ich laufe nie wieder mit einer Startnummer. Ja. Also wirklich, ich habe so innerlich so geflucht und so gekämpft und habe immer wieder aber probiert, mich auf positiv umzustellen und zu sagen, nee, und das schaffst du jetzt und das hier sind so viele Fans, auch für dich und die feuern dich an und das war wirklich mein Lauf und die ganze Stadt hat angefeuert, überall standen Kinder, die ich vorher trainiert hatte, haben Leni gerufen, es hat mich wahnsinnig motiviert, aber innerlich war es einfach ein wahnsinniger Kampf, ja, weil ich einfach nicht fit war für diesen Lauf, den ich eigentlich unbedingt ganz maximal gut laufen wollte. Und in dem Rennen habe ich auch wieder genau diese Aspekte gelernt, zu sagen, es gehört dazu, dass man auch mal über so einen Punkt vom Struggling hinausgehen muss, dass man sich trotzdem nicht an die Seite setzt, außer man hätte jetzt wirklich medizinische, körperliche Faktoren, die sagen, ey, stop it, das geht so nicht, du machst dir da was kaputt. Aber dass man eben auch diesen Kampf manchmal auch kämpfen muss und dass der dich aber letztlich auch stark macht für so viele andere Momente im Alltag. Und da muss man sich vorher auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das dazugehört. Das ist wirklich das
Einstellen.
Ja, aber wirklich, ich finde, das ist so ein Punkt, das haben manche vielleicht auch noch nicht so drüber nachgedacht oder auch vielleicht sogar manche auch verlernt, dass es auch dazugehört, über so einen Komfortzonenpunkt hinauszugehen und das ist selbst auch als Breitensportler und ich bezeichne mich jetzt vielleicht nicht als Breitensportler, aber ich bin auch kein Leistungssportler mehr, dass man auch diesen Kampf manchmal kämpfen muss, auch für sich und sein persönliches Ziel und daraus eben auch ganz viel für andere Momente mitnimmt. Also ich trainiere auch viele Kinder inzwischen und denen habe ich danach auch die Geschichte erzählt und klar, ich kam dann am nächsten Tag zu meinem Training dort und dann sagte die eine zu mir, hey Leni, warum bist du Zweite geworden? Dann sage ich, und ich wusste, worauf sie hinaus will, sage ich, ja, weil ich einfach mega gut war. Und dann sagt sie, nein, nein, Leni, warum bist du nur Zweite geworden, wollte ich fragen. Und ich wusste, dass sie genau die Frage stellen will. Sag ich, weißt du, weil nicht jeder Tag gleich ist. Und ich habe alles gegeben und ich habe gekämpft, ja, und ich wollte ein gutes Ergebnis. Und ich habe wirklich, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe alles probiert und das war mein Ergebnis an dem Tag. Und es sind nicht alle Tage gleich. Mhm. Und das war mega interessant, eben auch da für die Kinder eben auch das mitzugeben, zu sagen, ja, es ist wichtig, dass man auch mal kämpft. Und es gehört auch dazu, dass man auch mal enttäuscht ist. Aber am Ende des Tages zählt doch, dass ich spätestens dann, wenn das Rennen vorbei ist, wieder aufstehe und sage, hey, das ist trotzdem mein Sport, es macht mir Spaß, es tut mir gut und ich möchte da vorankommen. Und ich nehme das auch für viele andere Momente im Alltag wieder mit. Ja. Das auch dazu gehört manchmal, ja, einfach auch was zu machen, worauf ich gerade keinen Bock habe. Aber danach ist es erledigt und dann ist auch gut so.
Genau das, was ich zu Beginn angesprochen habe, dass das einfach losgelöst vom Resultat, das Ergebnis erreicht war, du gehst zufrieden aus einem Rennen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei der mentalen Einstellung auch vor Wettkämpfen, egal ob für Profis, begegnet mir tagtäglich, oder auch Amateure, dass man sich vornimmt, sein Personal Best zu geben. Also ich gebe mein persönlich Bestes an diesem Tag und ich habe mich darauf vorbereitet. Ich konnte jetzt auch nicht mehr tun. Und all das, was ich abrufen kann, rufe ich ab und damit bin ich dann zufrieden. Wo das am Ende hinführt, das weiß ich nicht an der Startlinie. Und das ist auch komplett unwichtig, weil wenn ich mir darüber Gedanken mache, was es in der Zukunft für ein Resultat bewirken wird, verliere ich mich wieder irgendwo in der Zukunft. Aber ich kann ja auf die Zukunft nur einen Einfluss im Hier und Jetzt nehmen. Und das ist so wichtig, im Hier und Jetzt zu bleiben und auch zu sagen, okay, ich gebe jetzt heute, ich freue mich da drauf, ich habe alles getan, ich gebe heute alles, was ich kann. Mehr geht nicht. Wir können nicht mehr geben als unser persönlich Bestes. Und wenn ich das geschafft habe, und da muss ich vielleicht auch manchmal über Grenzen gehen und ich stelle mich vielleicht vorher auch, und es ist schon ein Punkt darauf ein, dass es vielleicht auch hart wird, dass ich vielleicht auch fluchen werde. Es wird der Gedanke kommen, was mache ich hier eigentlich? Und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Aber darauf kann ich mich vorher einstellen, dass das kommen wird. Man spricht ja auch manchmal vom Hammermann so. Der kommt beim anderen früher, beim anderen später, bei mir früher, bei dir wahrscheinlich später. Aber wenn er kommt, dann sagt man, okay, so, und jetzt kämpfen wir. Und ich glaube dann am Ende des Tages, ja, bin ich dann Erste, bin ich Zweite oder bin irgendwo im Feld, aber habe mein persönlich Bestes gegeben und das ist ja auch ein ganz wichtiges Resultat. Also ich glaube, es macht auch einfach auch einen riesen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung, dann auch Transfer, Alltag und Berufsleben, wo wir auch Höhen haben.
Und ich glaube, manchmal muss man auch einfach dann auch sagen, okay, Haken dran, ja, weil es wird nicht jeder Tag der gleiche sein. Es gibt Tage, an denen fühlen wir uns gigantisch stark und alles passt. Und dann gibt es Tage, an denen passt halt nicht. Und auch das gehört dazu, das zu akzeptieren und dann auch anzunehmen und seine Schlussfolgerungen daraus mitzunehmen für sich und es dann einfach auch abzulegen. Und das habe ich jetzt auch getan. Und jetzt schaue ich wieder nach vorne und freue mich auf die nächste Startnummer.
Und manchmal muss man auch sagen, es geht auch einfach nur ums Laufen. Das hilft auch manchmal so. Hey, es geht einfach nur ums Laufen.
Total. Und trotzdem kann man dankbar sein,
genau,
das zu haben. Also, dass man diesen Sport hat und diese Momente hat, wie du gerade sagtest, entschuldige, eben für auch so viele andere Momente im Alltag, die man eben auch manchmal einfach meistern muss, auch wenn man vielleicht gerade keinen Bock drauf hat.
Da wollte ich gerade anknüpfen. Macht einen stark. Schlussfolgerungen für den Alltag ziehen, für Berufsleben. Was für Schlussfolgerungen ziehst du aus dem Laufen für den Alltag oder erlebst dann auch bei Menschen, die du coachst, was die für sich mitnehmen in den Alltag, diese mentalen Aspekte?
Also tatsächlich sind sie oft sehr viel leistungsfähiger, sehr viel zielorientierter, auch sehr viel effizienter teilweise, weil sie eben auch wissen, das ist meine Aufgabe, die muss ich erledigen, ob ich jetzt 2 Stunden brauche oder 4. Am Ende ist das Ergebnis das, was zählt und das soll maximal gut sein und da will ich effizient sein. Man ist besser organisiert, weil man eben auch besser bei sich ist, von seinem Persönlichen her und auch weiß, was man selber braucht, wenn man einfach eine gewisse Zielstrebigkeit hat. Ja. Und das hilft auf jeden Fall, Dinge besser umzusetzen. Ich finde auch diese gewisse, ich würde nicht sagen, egoistisch ist keine gute Eigenschaft, aber eine gewisse Ich-Orientierung.
Selbstführung,
danke Kaya. Ich kann noch viel von dir, das ist cool. Ja, genau, Selbstführung ist
ganz
total
wichtig.
Ganz
wichtiges Thema. Ja.
Weil viele sich auch, ich erlebe das ja auch in meiner Peergroup mit jungen Eltern. Jetzt sind meine Kinder auch schon ein bisschen größer, 6 und 9. Aber als meine noch klein waren, das hat mich schon auch extrem gefordert. Dieses, ich habe keine Zeit mehr für mich. Ich bin so gefangen in diesem Mama-Dasein. Wir hatten auch ein schwieriges soziales Umfeld erstmal, weil wir umgezogen sind quasi mit der Geburt und dem Ganzen drumherum. Keine Großeltern. Und ich habe wirklich ganz schön gekämpft, auch mit mir, auch mit diesem neuen Dasein des so festgelegten Mama-Daseins. Es war von heute betrachtet wirklich eine sehr, sehr schwere und gleichzeitig auch sehr, sehr schöne Zeit. Aber da muss ich schon zugeben, mir hat es auch gut getan, dass ich irgendwie dann mir auch Zeitfenster geholt habe für mich mit dem Sport. Und da haben andere auch gesagt, so, ach, das brauche ich nicht. Jetzt habe ich ja mein Kind und so und das, ich mache nichts mehr für mich. Und aber irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, hey, das geht nicht. Ich muss auch auf mich achten. Und
die Kinder sind, ich finde das super wichtig.
Ja, genau. Und ich will auch für meine Kinder ein Vorbild sein. Ich habe die auch mitgenommen zum Sport. Dann habe gesagt, Jungs, auf geht's. Das tröpfelt, egal. Dann saß der eine auf dem Radl, der andere im Babyjogger. Also man wird auch flexibel und selbstorganisierter, wenn man eben trotzdem auch noch was für sich macht. Und letztlich bringt man das auch seinen eigenen Kindern bei und auch seinem sozialen Umfeld. Also ich habe auch viele andere Mamas, die ich dann mitgenommen habe und gesagt, kommt, lasst uns doch zusammen was machen. Und die total dankbar waren, dass sie da wieder so einen Antrieb bekommen haben, diesen äußeren Anstoß zu sagen, ja, da gibt es auch noch ein Ich, und das ist wichtig, weil sonst wird man auch zu Hause unzufrieden mit den Kindern, mit dem Partner. Also auch da, Sport hilft auch, in eine Selbstzufriedenheit zu kommen und ohne das jetzt als egoistisch zu bezeichnen, sondern einfach auch in ein ausgeglichenes Dasein.
Das ist ja auch wieder eine Sache der Einstellung. Also wie gehe ich an die Dinge ran? Und da glaube ich, kann man schon aus dem Sport, aber auch Wettkampfsport total viel lernen, eben Selbstorganisation oder Selbstmanagement, Selbstführung, Ziele und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, Thema Geduld und Regeneration, also auch im Beruf oder im Alltag, im Privatleben, wie du sagst, man braucht auch mal Zeit hier und da für sich und je nach Lebensphase ist es vielleicht mehr oder weniger, aber dass man es lieber dann ein bisschen einbaut als gar nicht, also so die bisschen Zeit für mich als gar keine Zeit für mich. Und manchmal auch einfach geduldig sein muss, weil bestimmte Dinge halt in bestimmten Lebensphasen nicht gehen. Manchmal lernt man durch Verletzungen im Sport. Also das war bei mir auch schon bitteres Learning. Als jemand, der sehr, sehr viel oder einen sehr großen Bewegungsdrang hat, auch zu lernen, was es bedeutet, 3 Monate Nullbelastung zu haben, mit Krücken zu gehen. Auch das kriegt man irgendwie gut rum und lernt dadurch total viel, finde ich zumindest, fürs Leben Dinge auch eben, wie du es zu Beginn auch schon erwähnt hast, leichter zu nehmen, weil man eh keine andere Wahl hat und es akzeptieren zu müssen.
Aber das sagt man erst danach wahrscheinlich, gell? Wenn man in der Verletzung ist, denkt man nur so, oh Gott, holt mich hier raus. Also ja, ich hatte auch schon die eine oder andere Verletzung und da ist echt so, schon schwierig, schon sehr, sehr schwierig. Aber eben, wie du sagst, man lernt ganz, ganz viel und vielleicht auch von heute dann betrachtet, gerade wenn es jetzt bei uns Läufern ja häufig so Überlastungserscheinungen sind, die ja zu Verletzungen führen, Plantarfasziitis oder Knie oder sonstiges, da lernt man schon auch ein bisschen besser mit seinem Körper auch umzugehen und das nächste Mal vielleicht den einen oder anderen Umweg zu vermeiden, indem man eben doch ein bisschen besser auf sich aufpasst im Sinne der Regeneration und der Prävention.
Und die wird nicht besser im Alter. Wichtig.
Ja, wahrscheinlich. Da muss man tatsächlich auf sich aufpassen. Umso mehr. Also ich predige das ja ganz viel, dass man da wirklich viel machen kann und sollte und muss, um eben so eine Verletzung einfach zu vermeiden, weil die ist richtig teuer, sage ich immer. Ja. Also ich meine da jetzt überhaupt nicht den finanziellen Aspekt, sondern wirklich diesen persönlichen und Alltagsaspekt. Ja. Das ist, Verletzung ist immer doof und wir können ganz, ganz, ganz viel vermeiden, wenn wir einfach besser auf uns achten.
Ja, das ist auch eine Einstellungssache, wieder so dieser wohlwollende Gedanke. Manchmal hilft es, sich zu überlegen, was man dem besten Freund, der besten Freundin raten würde. Da ist man oft sehr viel milder mit guten Ratschlägen. Apropos Ratschläge. Zum Schluss, Leni, was wären deine wohlwollenden Ratschläge an dein junges Ich?
Ja, bisschen mehr Leichtigkeit zu haben, bisschen mehr einfach im Hier und Jetzt zu sein, sich nicht so viel Druck zu machen und gleichzeitig dadurch eben auch für mich selber, aber auch für das Ganze drumherum, einfach mehr mitgeben zu können, mehr mitnehmen zu können, auch mehr Erlebnis mitnehmen zu können. Das wäre die wichtigste Botschaft, zumindest in dieser Zeit ab 18, sage ich jetzt mal. Das wäre ganz zentral und das versuche ich auch jetzt meinen Kindern mitzugeben und mit denen
sagen,
das Ganze eben
schon
auch.
Vor 18.
Ja, absolut. Nee, aber da war ich, also bis ich 18 war, war ich ja total entspannt. Ja. So meine ich, bis diese Ernährungsphase eben kam. Ja. Bis dahin war ich eigentlich ein extrem fröhliches und ausgeglichenes Mädchen und ich wünschte, ich hätte das einfach so weitermachen können, aber wie auch immer, ja, wir haben jeden Tag die Möglichkeit zur Veränderung und um weiterzukommen und an uns selber zu arbeiten und ja, das ist der wichtigste Auftrag für uns alle, dass wir immer positiv sind, uns Brücken bauen, halb volle Gläser sehen und nicht halb leere, immer mit einem guten Optimismus irgendwie auch durch den Alltag gehen, kombiniert mit einem guten Realismus natürlich und wirklich auch auf uns achten und auf unser Umfeld auch achten und die mitnehmen.
Sehr schön. Das ist die dritte Phrase heute. Das Glas halb voll, halb leer. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, sehr schön. Und ich beschreibe mich ganz gerne auch oft als absoluter Optimist mit so einem kleinen Realisten auf der Schulter sitzen, ab und zu sagt, naja, vielleicht hier und da. Der Optimismus ist ja auch, darf ja auch nicht grenzenlos sein. Aber ich glaube, es ist eine gute Grundeinstellung, um einfach ja leichter durchs Leben zu gehen. Und Lösungen kann ich mir immer noch suchen, denke ich mir immer, wenn ein Problem auftaucht.
Das stimmt.
Gut. Wir sind am Ende. Vielen herzlichen Dank natürlich an dich, Leni, und dann natürlich an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder dabei wart bei Sport im Kopf. Ich freue mich natürlich über Feedback und Anregungen, Themenwünsche. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Und das nächste Mal freue ich mich natürlich, wenn ihr auch wieder zuhört. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein kleines Sternchen, dann finden auch andere den Podcast leichter. Liebe Leni, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche.
Dankeschön.
Wahrscheinlich mit einer Laufeinheit in der Sonne. Bei mir wird es heute die Regeneinheit.
Montag ist Ruhetag.
Montag ist
aber
Ruhetag.
Morgen geht es wieder los.
Okay.
Ja, man braucht ja auch einen freien Tag. Absolut.
Stimmt,
heute trainiere ich nur mit den Kindern. Das ist auch schön.
Das ist eh gut. Und der Montag bietet sich da ja auch ganz gut oft an. Dann sage ich vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis bald mal wieder. Ciao, Lina.
Danke. Alles Gute. Tschüss.
Ciao.